Tue meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Das Evangelium auf den Sonntag Quasimodo Geniti aus Markus 16, Vers 9 bis 14. Als aber Jesus auferstanden war, früh am ersten Tag der Woche, die Woche fängt immer gut an, mit dem Sonntag, mit dem Tag der Auferstehung unseres Herrn. Als aber Jesus auferstanden war, früh am ersten Tag der Woche, erschien er zuerst Maria von Magdala, die sonst auch Maria Magdalena heißt, eben weil sie aus Magdala stammte. Erschien er zuerst Maria von Magdala, von der er sieben böse Geister ausgetrieben hatte. Und sie ging hin und verkündete es denen, die mit ihm gewesen waren und Leid trugen und weinten. Und als diese hörten, dass er lebe und sei ihr erschienen, glaubten sie es nicht. Danach offenbarte er sich in anderer Gestalt zweien von ihnen unterwegs, als sie über Land gingen. Und sie gingen auch hin und verkündeten es den anderen, aber auch denen glaubten sie nicht. Zuletzt, als die elf zu Tisch saßen, offenbarte er sich ihnen und schalt ihren Unglauben und ihres Herzens Härte, dass sie nicht geglaubt hatten denen, die ihn gesehen hatten, als Auferstandenen. Was sich hier abspielt, liebe Schwestern und Brüder, kennen wir von uns selbst. Diese seltsame Verschlossenheit gegen den Auferstandenen, dieses Leid tragen und weinen und vor sich hinstarren und den Blick nicht heben können, das dafür sorgt, dass uns die Auferstehung unseres Herrn in der Niedergeschlagenheit und Einsamkeit, dass sie uns nicht zu erreichen vermag. Wir lassen den Kopf hängen, als gäbe es den Auferstandenen nicht. Der Auferstandene, der erhöhte Herr, wird abgewiesen von unserem Leid und, damals von Ihnen gesagt, aber auch von uns gesagt, von uns heute, und sie glaubten nicht. Er ist nicht eingedrungen in den Kummer. Ja, kennen wir das nicht, dass wir den tödlichen Würgegriff an der Kehle spüren und nicht auf den Gedanken kommen, dass dieser Würgegriff längst gelockert ist und seine tödliche Kraft verloren hat, dass wir auf den Tod starren wie das Kaninchen auf die Schlange und gar nicht inne werden, dass er doch besiegt ist und gründlich aufs Haupt geschlagen. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Ja, kennen wir das nicht, dass Maria von Magdala so zu uns kommt und dass wir so erstarrt sind bei uns selbst vor Kummer und Weinen, dass es von uns heißt, der lebendige Christus hat sie kalt gelassen. Sie glaubten es nicht. Es gibt eine Trauer, die nichts ist als Verschlossenheit und Unglaube. Eine Trauer, in der wir uns selbst verbeißen und vergraben und in der wir auch recht gottlos beharren. Eine Trauer ohne Christus, ohne sein Osterlicht, ohne seinen Ostersieg. Ach, es ist eine sehr schwerfällige, eine verbissene, eine eigenmächtige und christuslose Trauer, wo wir Menschen in unserem Elend stecken bleiben und uns nicht bewegen. Und oft waren wir ja schon auf Friedhöfen, ihr Lieben, wo uns das selber befallen hat. Und wo wir gemerkt haben, wie das sich wie eine Decke auf uns legt und wie schwer es ist, das abzuschütteln und zu sagen, nein, ich will auch in meiner Trauer glauben. an den Auferstandenen. Sie glaubten es nicht. Wenn es uns so geht, ihr Lieben, machen wir freilich die erfreuliche Erfahrung, dass wir es wirklich nicht nur mit uns, sondern mit dem Auferstandenen zu tun haben. Gott sei Dank, mit dem quicklebendigen Christus, der sich von unserem Leid und unserer Trauer und unserer Selbstvertiefung in das Leid, der sich von alledem nicht verdrängen und auch nicht imponieren lässt. Wir mögen im Bann von Angst und Verlusten stehen, aber da ist einer, der diesen Bann durchbrochen hat. Wir sind gefangen in unserer Not, aber da ist einer, der aus dem Gefängnis des Karfreitags ausgebrochen ist. Ein Befreiter und ein Sieger, der vor unserem Kummer und unserem Eingegrabensein in den Kummer nicht kapitulieren will, sondern der von außen kommen will und diesen Kummer aufbrechen und aufbricht und der sich nicht abschütteln lässt von den Gefangenen des Leides und des Todes. Nein, er bleibt bei seiner Auferstehung, nachdem seine erste Annäherung hier in diesem biblischen Wort nicht zum Ziel führte, folgt alsbald die zweite. Danach offenbarte er sich in anderer Gestalt zweien von ihnen unterwegs, den sogenannten Emmaus-Jüngern, als sie über Land gingen. Und sie gingen auch hin und verkündigten es den anderen. Also, ist das nicht schön? Dieser Auferstandene lässt sich nicht abschütteln. Auch wenn er es mitten in der Welt und mitten in der Kirche schwer hat. Und damals schon, in der ersten Stunde, ihr Lieben. Nicht nur schwer hat bei einem Professor Lüdemann mit seinen verzweiflungsvollen Aufstellungen, sondern auch in unserem eigenen Herzen, diesem trotzigen und verzagten Ding. Da muss und will der lebendige Auferstandene schon selbst ein zweites Mal und immer wieder muss er und will er anlaufen und dagegen stehen und aufbrechen, dass wir an seiner Auferstehung das Staunen und das Vertrauen und den Glauben lernen. Sie ist ja auch eine große Sache, liebe Schwestern und Brüder, bei denen es ohne Staunen und Vertrauen und tiefe Verwunderung nicht geht. Machen wir uns das klar. Da ist dieser Mann, Jesus von Nazareth, an einem römischen Galgen hingerichtet, elend geschunden und für einen frommen Juden ein Verfluchter. Verflucht ist, wer am Holze hängt. Und alles, was er Großes und Hilfreiches gesagt und getan hat, ist damit, menschlich gesprochen, ruiniert, kaputt gemacht, wie ein armseliger Sklave aufgehängt. Die Römer haben ja ihre Asozialen und auch ihre Sklaven, dieses Herrenvolk, Römer, aufgehängt, wenn sie ihrer überdrüssig waren. Viele. Kaputt gemacht, sage ich, widerlegt von den Menschen, zu Tode gebracht. Und das ist dann nicht dieser noble Tod, dieser philosophische und freie Tod des Sokrates, der den Giftbecher an die Lippen setzte und gelassen starb, so wie Plato es berichtet. Nein, zu Tode gequält an einem Schandpfahl, brutal und schändlich hinaus befördert. Jesus von Nazareth, über dessen Galgen als Ausrede oder Hohn der Römer Und als Demonstration ihrer Macht stand INRI. Jesus von Jesus Nazarenus Rex Judaeorum. Jesus von Nazareth, der König der Juden. Der König. Ach Gott. Es ist schon gut, dass da steht, dass sie voller Leid tragen und weinen waren. Und es war nicht gekünstelt. Ja? Und dann der Ostermorgen. Und dieser Gequälte steht im Licht Gottes. Dieser Zerschlagene und Beseitigte, voller Vitalität, unbesiegbar, Sieger auf ewig. Dieser brutal Widerlegte und der Verhöhnung Verfallene, glänzend rehabilitiert und voll ins Recht gesetzt. Und mit ihm alles das, was er an Wort und Tat in die Welt gebracht hat, zur unauslöschlichen Wahrheit gemacht. Ohne dieses Ostern hätten wir die Evangelien und die ganze Jesus-Überlieferung ja nicht in die Hand bekommen. Zur Wahrheit gemacht. Einer, der nichts war, nun in der Position des Herrn aller Dinge, den kein Tod und kein Abgrund der Welt jemals verdrängen wird und dem auch Israel, hört, dem auch Israel als seinem Messias begegnen wird. Seit Ostern gibt es keinen anderen Messias. Das müsste man gelegentlich ein paar württembergischen Pfarrern sagen, die so sehr gegen die Judenmission sind. Ach, was sollen wir denn anderes tun, als es ihnen bezeugen, dass das der wiederkehrende Herr ist, Jesus von Nazareth, seit Ostern. Und dass man auf keinen anderen warten kann, ihr Lieben. Und nicht nur etwas oder ein bisschen ist von Jesus auferstanden. Nicht nur eine Idee von ihm, so irgendeine Jesus-Humanität oder Kommunikationsfreudigkeit. Jesus ist nicht nur geistweise auferstanden, obwohl das viele gerne hätten. Dann würden sie ein bisschen dran modeln und sagen, naja, unser Geist ist da gegenwärtig. Geistweise. Und auch nicht nur leibhaftig, leiblich, wäre auch nicht genug. Jede Teilauferstehung verfehlt den einen und ganzen Herrn, der von sich sagt nach Ostern, ich bin es, mir ist gegeben, dem Mann von Nazareth, der am Kreuz hing, mir ist gegeben alle Gewalt. Im Himmel und auf Erden. Und damit, ihr Lieben, ist etwas Außerordentliches und Einmaliges passiert, dass nämlich ein Toter nicht das endgültige Aus erlitt, sondern, wenn wir es genau benennen, darf ich so sagen, dass ein Toter sein eigener Nachfolger geworden ist. Und nicht etwa aushilfsweise oder provisorisch, sondern mit ganzer Wucht, Autorität und umfassender Reichweite. Nicht wahr, bei unseren menschlichen Nachfolgeproblemen erleben wir ja bange Fragen. Wer wird diese begabte Mutter ersetzen, die so früh gestorben ist? Oder wer wird an die Stelle des bulligen Firmengründers treten? Manche bange Frage in der schwäbischen Firmengeschichte. Wer wird an die Stelle dieses bulligen und zähen Menschen treten? Wer hat die Kraft und die Kreativität und kann sich den vielen neuen Aufgaben stellen? Bei unseren menschlichen Nachfolgelösungen erleben wir gelegentlich arge Enttäuschungen oder schöne Überraschungen. Wenn die Nachfolgerin, wenn der Nachfolger es dann noch besser macht. Bei Jesus ist die Sache am allerüberraschendsten, ihr Lieben. Denn er ist der einzige Tote der Weltgeschichte, von dem wir wissen, dass er sein eigener Nachfolger wurde. Und auch noch ein bravouröser und nie wieder abzulösender, der nicht nur Israel wie damals, sondern die ganze Welt in seinem Machtbereich hat, dem der ganze Kosmos gehört und das Gericht über die Lebendigen und Toten und die ganze Schöpfung bis zu ihrer Vollendung. Er, dieser Gekreuzigte und jetzt Auferweckte, dieser Erniedrigte und jetzt Erhöhte, begegnet Maria von Magdala und den beiden Jüngern, die nach Emmaus hinausgingen. Und die beiden erkennen ihn, als sie abends zusammensitzen. Sie erkennen ihn an einem charakteristischen Merkmal. So wie wir manchmal auch einen Menschen, den wir längst vergessen haben, wiedererkennen an einem an der Stimme oder an einer Mutter mal oder. Ihnen geht es auf, wer da ist, als Sie sehen, wie er das Brot bricht. Und Sie gingen auch hin und verkündeten es den anderen, uns, jedem Einzelnen von uns, verkündigten Sie den ungeheuren Umbruch von Karfreitag zu Ostern. Und wir sind ziemlich konsterniert und fassungslos und verwirrt bei diesem Wechsel von Karfreitag zu Ostern und bei diesem Nachfolger des geschlagenen Jesus von Nazareth, der da heißt Jesus der Christus. Liebe Güte, Jesus sein eigener Nachfolger im Quadrat, in Herrlichkeit, bis an das Ende der Welt. Mein Gott, ist das ein Wort. Wie soll diese Gotteswucht in meinem kleinen Herzen und in meinem zaghaften, engen Kopf Platz haben? Und wen wundert die Jünger da einfach platt sind und fassungslos und gar nicht mitkommen. Und sie gingen hin und verkündeten es den anderen, aber auch denen glaubten sie nicht. Nur einen wunderte es nicht. Das ist der Auferstandene selbst. Und er unternimmt gleich hier noch einmal, ihr Lieben, einen dritten Anlauf. Und rüttelt und schüttelt die 11 gewaltig. Und so muss er es ja immer wieder machen mit uns, dass er uns einfach einmal in den Senkel stellt und sagt, was ist denn das bloß? Ich bin der Auferstandene und ihr, meine Gemeinde, ihr kommt überhaupt nicht mit. Manchmal braucht es wirklich eine kalte Dusche, dass wir aufwachen. Und ist das nicht großartig, dass er nicht locker lässt, dass er unseren Unglauben und unseres Herzens Trägheit kräftig und gründlich mit seiner Lebendigkeit konfrontiert und uns eine, darf ich einmal so sagen, uns eine heilige Erschütterung zumutet und den Unglauben rüttelt und schüttelt. Schalt sie, heißt es hier. Kommt, sagt er da. Was ist denn mit euch? Kommt, sagt er, stellt euch nicht so an. Was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Wie könnt ihr nur so mit meiner Auferstehung umgehen, dass ihr sie in Tränen und Leid begrabt? Wie könnt ihr nur den Lebendigen aus eurem Leben verbannen und aus eurer Trauer? Morgen, wenn ihr wieder im Wagen sitzt und denkt nicht daran, dass ihr einen lebendigen Mitfahrer habt. Und übermorgen, nein, morgen ist es, wenn man wieder in die Schule muss und in diese Klassen hineingehen und wenn der lebendige und Auferstandene steht doch schon lange an der Schultüre. Und an der Türe jedes einzelnen Schülers. So verwöhnt und so drollig und bloß harmlos und naiv, ungläubig so ein Mensch sein mag. Gehen wir nun hinein und glauben an den Auferstandenen oder lassen wir ihn draußen stehen, ihr Lieben? Ach, dass er uns rüttelt und schüttelt und sagt, bin ich nicht mehr der Herr? Über Leben und Tod und alle Abgründe? Komm, sagt er, einen Lebendigen kann man doch nicht wie einen Toten behandeln. Fahrt gefälligst ein bisschen aus der Haut und springt über euren Schatten. Ich lebe und ihr sollt auch leben. Liebe Schwestern und Brüder, und das heißt dann weg mit unserer, schwäbisch sagt man, mit unserer Bämuligkeit und mit unseren auferstehungslosen Tränen. An einem Lebendigen, sagt er, an einem Lebendigen können wir nur lebendig werden. Liebe Schwestern und Brüder. Amen.